Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, Ihrem wöchentlichen Datenschutz Update. Heute ist Freitag, der 22. März. Und unser Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr. Mein Name ist Gregor Wortberg und nach ihrer Premiere in unserer Ausgabe von 2 Wochen ist meine Kollegin Natalia wieder bei uns.
Hallo Gregor, hallo liebe Zuhörer.
Hallo Natalia. Freut mich, dass du wieder da bist, wieder bei uns bist und ich glaube, wir haben heute wieder eine bunte Folge für unsere Hörerinnen und Hörer zusammengestellt. Ein paar Updates haben wir dabei zu Themen aus vergangenen Ausgaben. Und welche Themen hast du denn diese Woche mitgebracht?
Ich habe tatsächlich einen bunten Strauß an Themen. Ich würde gerne nachher mit der Pflicht oder mit den etwas Neuem bezüglich der Pflicht zur DSB-Bestellung anfangen. Dann habe ich mitgebracht etwas zum europäischen Gesundheitsdatenraum, gefolgt von einem Update zu AT&T. Und ich habe auch etwas zu den Fingerabdrücken im Personalausweis mitgebracht, ebenfalls ein Update. Ja, und danach folgen natürlich unsere Lesetipps.
Genau, die dürfen nicht fehlen. Die fehlen bei mir auch nicht, um das schon mal vorwegzunehmen. Ansonsten starte ich gleich mit der Anonymität bei der Plattform Frag den Staat im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes. Neue Erkenntnisse gibt es rund um die Übertragung der Kommunikation mit ChatGPT. Die bundesweite Ortung von Notrufen hat in dieser Woche ja auch Schlagzeilen gemacht. Und dann habe ich noch ein Update mitgebracht zur Beschwerde gegenüber der EU-Kommission bezüglich LinkedIn. Sollen wir starten?
Lass uns starten. Okay, dann geht es jetzt um die DSB-Bestellung. Aktuell gibt es anlässlich der geplanten Stellungnahmen zum neuen Entwurf für das BDSG, gibt es die Ansicht des Innenausschusses der Länderkammer, wonach § 38 des Bundesdatenschutzgesetzes ersatzlos aufgehoben werden sollte. Da, wo es ja Stimmen dafür gibt, gibt es natürlich auch Stimmen dagegen. Vielleicht noch mal einmal für unsere Zuhörer. § 38 BDSG enthält die Verpflichtung, dass Unternehmen und andere nicht öffentliche Stellen einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten benennen sollen, soweit sie in der Regel mindestens 20 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigen. Oder wenn deren Kerntätigkeit im Umgang mit besonderen sensiblen persönlichen Informationen liegt. Das bedeutet im Grunde genommen durch diesen § 38 BDSG, dass in Deutschland die Bestellpflicht deutsche verantwortliche Stellen in mehr Fällen trifft als in Mitgliedstaaten, die nur die DSGVO-Regelung anwenden und damit keine eigene vergleichbare nationale Regelung zur Bestellpflicht haben. Sollte sich der Innenausschuss nun mit der Forderung oder mit seiner Stellungnahme durchsetzen, ergeben sich aus meiner Sicht tatsächlich Risiken für Unternehmen. Denn nur weil keine Bestellpflicht vorhanden ist oder im Gesetz enthalten wäre, heißt es ja nicht, dass die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung nicht umgesetzt werden brauchen. Vielmehr müssten Unternehmen, die davon betroffen wären, genau die gleichen Anforderungen erfüllen wie jetzt, denn die ergeben sich überwiegend aus der DSGVO, jedoch ohne dass dabei ein fachkundiger DSB unterstützen würde. Das heißt, es wäre keiner vor Ort im Unternehmen, der bei Prozessen beraten eingebunden werden könnte und gegebenenfalls auf Risiken hinweisen könnte. Deswegen gibt es auch Gegenstimmen gegen diese Meinung des Innenausschusses. Die Meinung wird als Schritt in die falsche Richtung gesehen und verstanden. Und tatsächlich würde ich das meiner Meinung nach genauso sehen.
Ja, da kann ich mich dir nur anschließen. Also ich glaube, das gerät sonst nachher total aus dem Fokus, das Thema Datenschutz, und vielleicht auch in Vergessenheit, wenn gerade kein Datenschutzbeauftragter bestellt ist. Zumal, wie du ja auch sagst, die Regelungen ja so oder so gelten für alle Unternehmen. In meiner ersten Meldung geht es um ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Das hat in dieser Woche am Mittwoch entschieden, dass Antragsteller auf der Webseite fragdenstaat.de, welche ja im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes erfolgen, keinen Anspruch auf Anonymität haben. Konkret geht es vorliegend um eine via E-Mail anonym gestellte Anfrage an das Bundesministerium des Innern und für Heimat, kurz BMI. Das BMI hatte seinerzeit beim Antragsteller Namen und Anschrift erfragt, um die Anfrage beantworten zu können. Und in Folge hat sie dafür dann eine Verwarnung des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit wegen Verstoßes gegen die DSGVO erhalten. Die Klage des Ministeriums richtet sich jetzt auch genau gegen diese Verwarnung, also jetzt nicht gegen die Plattform oder gegen den Antragsteller. Das OVG Münster hatte zuletzt geurteilt, dass die Postanschrift nicht erforderlich sei, da ja auf die E-Mail-Adresse geantwortet werden könne. Dies würde dann ja in dem Umfang, je nachdem, wie die E-Mail-Adresse auch gestaltet ist, auch zu einer Anonymität führen, ne? Wenn es jetzt kein Klarname in der E-Mail-Adresse enthalten sein sollte. Diese Einschätzung teilt das Bundesverwaltungsgericht nicht und sagt jetzt in dem Urteil, dass die Verarbeitung sich auf § 3 des Bundesdatenschutzgesetzes, welche ja die Verarbeitung zur Erfüllung von Aufgaben öffentlicher Stellen in Verbindung mit dem Informationsfreiheitsgesetzes gestützt werden könne. Und das Informationsfreiheitsgesetz lasse nun mal keine anonymen Anträge zu. Das heißt auch, dass Antragsteller in der Regel hinnehmen müssten, dass trotz vorhandener E-Mail-Adresse der Postweg gewählt werde von den jeweiligen öffentlichen Stellen, da dies halt zur Auftragserfüllung oder auch zur Auftragsbearbeitung, Antragsbearbeitung halt erforderlich sei. Kleiner Fun-Fact am Rande, wie ich finde, das BMI, also das Innenministerium, hatte diese Ursprungsanfrage dann mit dem Antragsteller ja per Post kommuniziert und die Adresse und den Namen nur angefragt, um den Antrag letztlich schriftlich per Post direkt abzulehnen. Das ist auch toll. Das hätte ich jetzt auch per E-Mail machen können.
Gut, dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Meldung. Wir sind hier auf EU-Ebene. Und zwar hat das Europäische Parlament und der Rat eine politische Einigung darüber erzielt, dass jetzt der europäische Raum für Gesundheitsdaten kommen soll. Konkret wurde eine EU-weit abrufbare digitale Personalakte beschlossen. Diese sollen Bürger erhalten, um damit die Versorgung, Gesundheitsversorgung über Ländergrenzen hinweg zu verbessern und auch einen leichteren Zugang zu Rezepten, Bilddaten, Labortests und weiteren Daten zu erhalten. Und zwar unabhängig davon, ob sich die Bürger gerade im EU-Inland oder Ausland aufhalten. Von daher vielleicht an sich von der Idee gar nicht verkehrt. Zugleich sollen auch die Angehörigen der Gesundheitsberufe Zugriff auf die Patientenakten erhalten, wenn es für die Behandlung in einem anderen Mitgliedstaat erforderlich ist. Mit dieser Europäischen Gesundheitsunion sollen zwei Ziele verfolgt werden. Und zwar soll eine bessere Gesundheitsversorgung in der gesamten EU erreicht werden als primäre Verwendung. Es soll aber auch die Forschung und die öffentliche Gesundheit gestärkt werden, indem Gesundheitsdaten auch für eine bessere Gesundheitsversorgung, Forschung, Innovation, aber auch Politikgestaltung, wobei ich mich bei dem letzten Wort frage, was das genau werden soll, genutzt werden sollen, also als sekundäre Verwendung. So, gleichzeitig soll die Einhaltung der hohen Datenschutzstandards in der EU uneingeschränkt gewährleistet werden. Nächste Schritte wären jetzt, ich hatte am Anfang gesagt, dass sich das Europäische Parlament und der Rat sich politisch geeinigt haben. Der nächste Schritt ist, dass die neue Verordnung jetzt auch förmlich angenommen wird, so dass wir hier in mehreren Schritten die Geltung erreichen können. Allerdings haben wir auch ein paar Kritikpunkte daran. Und zwar, für mich persönlich jetzt auch befremdlich, soll die Teilnahme oder die Nutzung der digitalen Gesundheitsakte nicht von einer Einwilligung abhängig gemacht werden, sondern den Bürgern soll, ich sag mal Anführungszeichen, lediglich ein Widerspruchsrecht eingeräumt werden. Also die Bürger sollen nachträglich die Möglichkeit erhalten, zu widersprechen. Dementsprechend hat auch das deutsche Gesundheitsministerium, abgekürzt BMG, die damit einhergehende zentrale Datenspeicherung und die Möglichkeit, lediglich zu widersprechen, bereits bei Vorstellung des Themas durch die EU-Kommission im Mai 2022 kritisiert. Wir haben dazu auch schon in unseren Datenschutz-News KW 2022 berichtet. Wir verlinken das in den Shownotes. Seit 2022 versucht das BMG nun, Deutschland für die Datenweitergabe vorzubereiten und hat dazu auch vor kurzem Gesundheitsdatennutzungsgesetz, was ab dem 1. Januar 2025 in Kraft treten soll, in die Wege geleitet und beschlossen. Interessant ist daran an diesem Gesundheitsdatennutzungsgesetz, dass die Datenfreigabe aus der elektronischen Patientenakte künftig doch nach einem Opt-out-Verfahren funktionieren soll. Insofern, es bleibt alles spannend. Wir werden, wenn sich was Neues ergibt, auch nochmal weiter berichten.
Ja, laufend berichten tun wir ja auch über ChatGPT und grundsätzlich über KI-Anwendungen. Ich glaube, das Thema ist ja spätestens seit diesem medialen Hype Anfang des letzten Jahres auch immer wieder bei uns natürlich auch aufgeschlagen Thema gewesen. Und jetzt hat es eine Untersuchung gegeben, israelischer Forscher. Da wurden die Ergebnisse in einem Artikel bei Heise Ende der letzten Woche thematisiert und denen ist es nämlich gelungen, die Antworten von Sprach-KIs wie beispielsweise ChatGPT mit hoher Zuverlässigkeit zu rekonstruieren. Also die Forscher haben jetzt nicht die TLS-Verschlüsselung, also die Transportverschlüsselung geknackt, sondern sich mit den Antworten von den Sprach-KIs befasst. Also mit den verschlüsselten Daten, die letzten Endes übermittelt und abgerufen werden konnten. Beispielsweise, um das ein bisschen greifbarer zu machen, antwortet ChatGPT in einzelnen Wörtern, welche verschlüsselt werden und dann durch andere Zeichen ersetzt werden. Und auf diese Antwortenlogik haben die Forscher eigens KIs dann wieder ausgerichtet und diese haben dann diese Antworten untersucht. Also man hat quasi eine KI programmiert, um die Antwortenlogik von ChatGPT oder anderen Sprach-KIs dann zu untersuchen. Und so konnte dann in 29% der Fälle die Antwort exakt wiedergegeben werden, was schon ein erstaunlicher Wert ist, wie ich finde. Und in 55% der Fälle sinngemäß wiedergegeben werden. Also der Kontext der Antwort konnte erkannt werden. Die Fragestellung, die der Nutzer eingegeben hat, die konnte nicht geknackt werden. Die wurde ja auch nicht dann übermittelt, sondern immer nur die Antwort von ChatGPT. Nichtsdestotrotz, auch aus der Antwort kann ich, wenn ich da jetzt gewisse Absichten mitverfolge, natürlich auch schon einiges an Informationen dann natürlich auch erhalten. Und ich glaube, das haben wir auch schon mehrfach hier angesprochen, dass unterstreicht natürlich erneut die Erforderlichkeit der Schulung und Sensibilisierung von Beschäftigten im eigenen Unternehmen, dass halt nicht personenbezogene, aber halt auch Betriebsdaten in diese Dienste eingegeben werden, beziehungsweise dass halt auch Leitplanken für die Beschäftigten geschaffen werden sollten.
Ich finde es tatsächlich überraschend viel, wenn du sagst, 29% der Fälle, wo dann die Antwort exakt nachvollzogen werden konnte, weil so wie du sagst, die Antwort selber kann auch schon einiges an Informationen enthalten, auch wenn man die Frage vielleicht nicht kennt. Das wäre ja fast jede dritte Antwort, die dann, wir werden schauen, was die Zukunft noch bringt. Die KI wird wahrscheinlich auch viele Überraschungen noch für uns halten. Ich glaube, das wird ein Thema, was uns länger beschäftigt.
Das wird nicht langweilig, natürlich.
Okay, so etwas, was uns auch länger beschäftigt, ist ein Update zu AT&T. Und zwar sollen bereits im Jahr 2021, auch hier haben wir bereits in unseren Datenschutz-News dazu berichtet, also 2021 sollen rund 70 Millionen Datensätze durch Cyberkriminelle bei AT&T erbeutet worden sein. Nun, wir haben jetzt 2024, sind diese 70 Millionen Datensätze nach Bericht von Heise frei verfügbar bzw. wurden jetzt veröffentlicht. Die Datensätze umfassen Sozialversicherungsnummern, Namen, Anschriften, Geburtsdaten und E-Mail-Adressen und Telefonnummern. AT&T hat zwar 2021, nicht bestätigt, dass die angeblich erbeuteten Daten tatsächlich aus einem Cyber-Einbruch in die eigene Datenbank stammen. Allerdings sollen ebenfalls nach Bericht von Heise aktuell IT-Forscher bestätigt haben, dass es sich um echte Daten handelt, die aktuell veröffentlicht wurden. Was nun richtig ist, das können wir natürlich nicht klären, das bleibt insofern unklar. Sollte es allerdings tatsächlich so sein, dass nun die Daten ja wieder aufgetaucht sind, würde dies zeigen, dass auch nach 3 Jahren nicht davon ausgegangen werden kann, dass Daten, die einmal erbeutet wurden und irgendwann nicht zeitnah verwendet werden durch Cyberkriminelle, nicht doch noch irgendwann ans Tageslicht kommen. Von daher, ich finde, 3 Jahre ist tatsächlich ein langer Zeitraum, wo dann die Daten irgendwo geschlummert haben, um sie jetzt zu veröffentlichen.
Das baden-württembergische Innenministerium hat sich mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Tobias Kebe, auf eine Lösung bezüglich der Ortung von Notrufen unter der 110 geeinigt. Ist ein Thema, glaube ich, was uns betrieblich, aber vielleicht auch gerade auch privat nochmal interessieren kann als Einzelperson. Wir haben uns dazu entschieden, das gerne dann auch nochmal Sie darüber zu informieren, über diese Neuentwicklung. Jetzt ist nämlich auch diese Weitergabe der Standortdaten in einem bundesweiten Pilotbetrieb erlaubt worden. Bisher ist es so, dass die Standortdaten unproblematisch technisch bei Anrufen, Notrufen unter der 112, also an die Feuerwehr, automatisiert erhoben werden können. Bei der 110 ist das bisher nicht der Fall gewesen. Die Ortungsdaten aus ganz Deutschland fließen zwar zentral nach Baden-Württemberg, können aber wegen der Rechtsgrundlage oder wegen der Rechtslage im Allgemeinen oder einer fehlenden Rechtsgrundlage im Südwesten Deutschlands aber nicht abgerufen oder weitergegeben werden. Das hat das Innenministerium des Bundeslandes jetzt auch nochmal bestätigt. Die Einigung bzw. dieser Pilotbetrieb sieht jetzt halt vor, dass diese Daten für die Einigung bzw. der Pilotbetrieb sieht jetzt vor, dass diese Daten nur im Falle der Erbringung von Hilfeleistungen durch die Polizei genutzt werden können, also zum Beispiel bei Verunglückung, bei Gefahr für Leib und Leben etc. und eine Nutzung zu Ermittlungszwecken ausbleibt. Das ist natürlich auch das Risiko, was da gesehen wurde. Das ist aber nicht auch der Hintergrund letzten Endes, da die Hilfeleistung, also der Schutz von Leib und Leben bzw. die Rettung von Personen, nicht der ursprüngliche Aufgabenbereich der Polizei, sondern eben der Feuerwehr ist, gab es ja bisher diese automatisierte Standortbestimmung nicht und beziehungsweise keine Rechtsgrundlage dafür, weil der Kernaufgabe halt der Polizei eine andere ist als der Feuerwehr. Ist eine interessante Entwicklung, denke ich, dass das jetzt auch, dass da Hürden anscheinend jetzt auch beseitigt worden sind.
Es macht ja durchaus Sinn, dass wenn jetzt tatsächlich Leib und Leben davon abhängen, dass dann auch der Datenschutz natürlich da nicht die Hürde stellen soll, wenn es darum geht, Leib und Leben zu retten.
Ja, oder eine fehlende Rechtsgrundlage. Also ich, ohne diese Meldung wäre ich jetzt fest davon ausgegangen, dass die Polizei sowieso schon dazu in der Lage gewesen wäre, wenn ich da dann doch mal anrufe, was jetzt zugegebenermaßen selten vorkommt, glücklicherweise, dass die in der Lage dazu wären, unkompliziert, gerade im digitalen Zeitalter, in dem man sich jetzt nun mal befindet. Aber haben wir wieder was gelernt und ich denke dann eine positive Entwicklung an der Stelle.
Auf jeden Fall. Ich habe ein Update mitgebracht. Auch hier haben wir bereits berichtet und zwar zuletzt in unseren Datenschutz-News für die KW 26 im Jahr 2023. Es geht um die Vorlagefrage des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, die dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt wurde. Da geht es nämlich darum, ob die Verordnung EU 2019-1157, also die Verordnung zur Erhöhung der Sicherheit von Personalausweisen der Bürger der Europäischen Union, ob diese Verordnung gültig ist. Diese Vorlagefrage wurde nun durch den EuGH geklärt. Aus dieser Verordnung, das will ich gerne vorher noch einmal kurz erklären, was diese Verordnung denn besagt, daraus ergibt sich aktuell die Verpflichtung der Mitgliedstaaten in das Speichermedium von Personalausweisen, das heißt also in die Personalausweise der Bürger, zwei Fingerabdrücke digital aufzunehmen. Das heißt, aktuell haben alle Personalausweise, zumindest die aktuellen, Fingerabdrücke deren Besitzer gespeichert. Nun hat der EuGH also diese Verordnung für ungültig erklärt. Finde ich ebenfalls spannend, so wie die Themen vorhin auch, überraschenderweise. So, die Begründung dafür, da würde ich Ihnen jetzt diese ersparen, die können Sie in dem Urteil nachlesen. Allerdings bleibt die Verordnung, obwohl sie jetzt für ungültig erklärt wurde durch den EuGH, noch weiterhin in Wirkung oder zumindest bleiben die Regelungen dieser Verordnung weiterhin wirksam und die Verordnung aufrechterhalten. Der EuGH hat nämlich eine angemessene Frist bis zum 31. Dezember 2026 gesetzt, eine neue Verordnung zu erstellen, die die aktuelle Verordnung ersetzt. Und bis dahin sollte eben die neue Verordnung in Kraft treten und solange bleibt die eigentlich für ungültig erklärte Verordnung noch wirksam. Das heißt, die Personalausweise dürfen wir nicht wegschmeißen, müssen wir weiter verwenden. Du hättest auch was mitgebracht,
Gregor. Ich habe auch noch ein Update mitgebracht, genau. Wir haben vor guten 3 Wochen oder vor exakt 3 Wochen in unserer Ausgabe haben wir über die Beschwerden mehrerer Bürgerrechtsorganisationen gegen LinkedIn berichtet, wegen möglicher Verstoße gegen den Digital Services Act, unter anderem aufgrund der Online-Werbung auf Basis der Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten. Die EU-Kommission ist da nun tätig geworden und hat eine Informationsanfrage an LinkedIn bezüglich der Vorwürfe geschickt. Bei unzureichenden Antworten kann die Kommission dann auch noch eine förmliche Untersuchung einleiten. Insbesondere erfragt die Kommission wohl laut eigener Pressemitteilung weitere Details, wie LinkedIn mit dem Verbot Werbung auf Grundlage von Profiling unter der Verwendung personeller Kategorien personenbezogener Daten nun halt umgeht, ja, ist der erste Schritt, um dem weiter nachzugehen. Das als kurzes Update, und wenn es da dann weitere Ergebnisse gibt, beziehungsweise die EU-Kommission da die Antwort auf diese Anfrage, Informationsanfrage veröffentlicht, halten wir sie da natürlich gerne auf dem Laufenden.
Okay, dann würde ich sagen, gehe ich über zu unseren Lesetipps.
Gerne.
Und zwar haben wir zum einen die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit bietet einen besonderen Service an. Und zwar gibt es auch dieses Jahr eine kostenlose Schulung zum Thema Datenschutz an. Ab April kann die Fortbildungsreihe für kleinere Unternehmen, Vereine oder Start-ups genutzt werden. Und die Anmeldung ist über die Webseite der Berliner Datenschutzbeauftragten ab sofort möglich. Viel Spaß damit.
Meine Lesetipps sind eigentlich drei Lesetipps, stelle ich gerade fest. Es sind diverse Tätigkeitsberichte der verschiedene Aufsichtsbehörden veröffentlicht worden. Und zwar neben Bremen und Baden-Württemberg hat auch das BFDI, also der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, seinen Datenschutztätigkeitsbericht vorgestellt. Schwerpunkte der Berichte in Gänze ist das Thema KI, das Gesundheitswesen, die Chatkontrolle, auch im Zusammenhang mit Nachrichtendiensten und auch nochmal auf das Thema Scoring bzw. auf die Schufa wird eingegangen. Da kann man das Wochenende sicherlich mit füllen, falls Sie noch nichts vorhaben. Sehr zu empfehlen und auf den Webseiten der jeweiligen Behörden abrufbar. Das verlinken wir natürlich auch wieder wie immer in unseren Shownotes für Sie.
Irgendwie fällt mir gerade auf, dass wir auch das Thema KI und Gesundheitswesen nicht nur als Schwerpunkt in dem Bericht haben, sondern irgendwie auch so ein bisschen als Schwerpunkt bei uns heute in unseren News.
Es ist sehr passend zu unserer Folge. Ich glaube, die Aufsichtsbehörden, die schauen da ganz groß auf uns und gucken, was wir so berichten. Nein, ich glaube, das sind Themen, die einfach am Zahn der Zeit sind. Und wir wissen es ja auch alle, im letzten Jahr verstärkt beschäftigt haben und wahrscheinlich dann jetzt auch noch weiter beschäftigt werden, aufgrund der Urteile, der Verordnungen, die ja jetzt auch noch Wirkung für die Zukunft haben werden. Und
es bleibt nicht langweilig im Bereich Datenschutz.
Um das nochmal weiter zu strapazieren, genau.
Richtig.
So sieht's aus. Ich glaube, wir haben es, ne, für diese Woche, Natalia.
Wir haben es, ja.
Genau. Dann wünschen wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie uns am Freitag hören, einen guten Start ins Wochenende. Falls Sie uns am Montag hören, einen guten Start in die neue Woche. Und vorab schon mal schöne Osterfeiertage. Und bedanken uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sagen bis bald.
Bis bald.